alle Mann auf die Brücke und bereit machen für die nächste Aufnahme des Sneakpods, Folge 452. Und wir sprechen über Star Trek Beyond. Mit mir hier zuständig für alle Formen der Kommunikation, Claudia Nördinger.
Hi, Captain.
Und unser Chefmechaniker Travis.
Da. Hallo. Und natürlich auch, Dr. Stefan Bones.
Sabotage! Entschuldigung. Hallo. Darf ich mich schon während des Filmschauens gefreut, dass ich in der Sendung laut Sabotage brüllen kann?
Ja. Dann war das aber sehr verhalten gerade.
Ja, ich glaube, es hat trotzdem geklippt. Irgendwas ist hier komisch heute. Ja. So, wir haben mal wieder einen Gast in unserer Sendung. Travis ist zurück. Wir hatten dich ja schon vor ein paar Wochen, als aus der Konserve sozusagen. Da hast du schon kurz über Star Trek gesprochen. Und jetzt, wo ich den Film auch gesehen habe, habe ich gedacht, laden wir dich mal wieder ein. Und wir reden mal ausführlich über Star Trek. Und ich werde dich auch nachher noch zu Comic-Con befragen müssen.
Oh ja, super.
Ja. Ja. Ich habe da nämlich keine Vorstellung von. Ja, Claudia, du bist Stammpersonal, da brauche ich jetzt nicht nochmal freudig. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir letzte Woche ganz schön viele Kommentare bekommen haben.
Wirklich? Und ich habe keine...
Eieiei, das würde ich jetzt nicht laut sagen.
War es was Böses?
Es war wie üblich konstruktiv und sehr interessiert. Also wirklich, okay. Also wohnt gut.
Ging es auch um die Feminismus-Sache? Oh mein Gott, nein. Bitte. Okay, ich finde es ganz toll, dass ihr Kommentare geschrieben habt. Ich still gerade ab. Wenn ich einen Whisky trinken kann, dann lese ich die Kommentare.
Okay, jetzt reden wir aber erst noch mal kurz über Star Trek Beyond Sea.
Star Trek Beyond Sea.
Claudia hat sich schon geärgert, dass der Titel so blöd ist. Travis, kriegst du das in zwei Sätzen zusammengefasst? Das ist natürlich jetzt voll gemein, dass ich erst in der Sendung frage.
Ja, Star Trek handelt über...
Nein, nicht über
Star Trek.
Oh yeah,
genau. Awesome. Star Trek
Enterprise. Also, das Raumschiff
Enterprise handelt über das Raumschiff Enterprise.
Ja, yeah, great.
Ein Satz, wow. Also,
besser geht's eigentlich nicht. Also...
Sind wir jetzt schon fertig? Gut, okay.
Du musst noch Punkte geben.
Punkt.
Oh, okay. Oh, okay.
Du willst doch eh nur zur Droge der Wahl kommen, um dir direkt einen reinzuziehen.
Ja, eben. Genau das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, ja.
Also, so ganz kurz. Die Enterprise ist unterwegs und findet ein seltsames Raumschiff oder gerät in eine Raummission und wird dann zu Hilfe gebeten, um diesem abgestürzten Raumschiff, ich halte das mal bewusst etwas vage, also die Crew dieses Raumschiffs wiederzufinden, das in der Nähe eines Nebels angegriffen wurde. Und die Enterprise fliegt dann hin. Und wenn, als die bei dem Nebel waren oder in der Nähe des Nebels sind, wird die Enterprise von Objekten angegriffen, so Schwarmintelligenzen. Und ich versuche jetzt nicht zu viel zu sagen. Stürzen dann ab auf diesen Planeten und müssen sich dann da von dort wieder wegkämpfen.
So kann man das ja zusammenfassen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, oder? Oder willst du noch mehr erzählen?
Eins kann man noch dahin dazufügen. Und zwar, ich glaube, man kann schon verraten, dass Beastie Boys save the day. Darf man das sagen?
Ja, über Beastie die Szene Boys, müssen wir auf jeden Fall sprechen.
Beastie Boys retten den Tag und das ist schon fast ein Spoiler, aber nicht wirklich. Also, ich meine, was heißt das? Aber das stimmt wirklich, das ist wirklich in dem Film. Das fand ich toll.
Das war ganz toll. Relativ weit hinten taucht eben in einer Szene Beastie Boys Sabotage sehr prominent auf.
Ja.
Und ja, es passt wunderbar.
Einfach, ja. Super. Ja.
Ich finde
auch nicht komisch gemacht. Also wie sie das reingeschnitten haben, ist super einfach. Das passt perfekt. Ja, das war einfach super. Ja, schon.
Das war genau. Es war sehr gut. Es war sehr auf den Punkt reingeschnitten. Mhm. Aber es war halt nicht irgendwie so so drüber.
Ja. Und, ja, eben. Als wollte man nur das Lied irgendwie spielen und wollte man nur eine Ausrede für haben. Nein. Also das ist schon besser als das. Ja. Ja, genau.
Und es ist halt einfach toll rein choreografiert. Also ja, irgendwie, wenn im Lied so bestimmte Sachen passieren, dann sieht man diese gleichen oder erkennt man diese Teile auch im Film.
Ja. Ich war total begeistert und bin danach im Büro rum und so, hey, Beastie Boys, Save the Day, und bin ich zu allem und, hey, kennst du das Lied Sabotage? Weil in das Musikvideo von Sabotage ist das so ein witziges, so 70er Chase-Scene, wie sagt man, wenn die Bullen hinter den Kriminellen, genau, Verfolgungsjagd, aber so 70er Autos, und hier in San Francisco, also wo das so bergauf, bergab geht, und dieses Gefühl ist irgendwie dann plötzlich in Star Trek drin, und das fand ich halt toll, ja, also,
ja,
aber, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, diese Szene.
Ja. Die Claudia denkt sich jetzt so, worüber reden die eigentlich? Oder?
Ja, es ergibt bestimmt Sinn, wenn man den Film gesehen
hat. Ja, genau. Ja. Es ist zu spoilern, das wäre halt irgendwie doof. Und wenn man da zu viel erzählt, dann spoilert man halt doch echt kräftig.
Da sind noch 20 Witze noch mit drin, die ich nicht erzählen kann, weil das.
Gut, dann tut's auch nicht.
Ja,
ja. Was, ja, eben. Was gibt es sonst zu sagen?
Oh.
Also, ich meine, Travis hat schon mal was drüber gesagt, was ich nicht gehört habe. Aber Stefan hat jetzt neue Gedanken, und widerspricht sich das, oder?
Nee, Travis hat auch da eigentlich nur kurz erzählt, wie begeistert er eben an die Premieren-Tickets. Du hast es ja auf der Premiere gesehen mit hier J.J. Abrams und allen Anwesenden. Was
genau.
Halt
also eine Frage für dich erstmal ist ja. Als du das gesehen hast, hattest du im Kopf, dass es von Simon Pegg geschrieben wurde?
Nee, das habe ich am Schluss gesehen, das
ich mein,
fand ich echt krass.
Ja, also, okay, weil an der Premiere dann standen die alle an der Bühne erstmal und haben so erzählt, und auch J.J. Abrams und so. Und dann Simon Pegg, dann hat er erzählt, was für eine Ehre das war, dass er das schreiben durfte. Und ich so, was? Ich werde jetzt gerade einen Star Trek-Film sehen, dass Simon Pegg, also Simon Pegg ist ja Komödie, wie hieß diese Zombie-Film?
Zombieland?
Shaun of the Dead,
genau, danke. Okay. Ja, das ist eben Simon Pegg. Und jetzt schreibt er eine doch ziemlich ernste, also ziemlich ernstes Skript oder Screenplay, und super, also ist auch super geworden. Das war also phänomenal, auch für ein Star Trek Skript und so. Und Simon Pegg, so ein Komödie, ja. Also, da wollte ich fragen, was hältst du davon? Also, oder was fandest du, wie. Jetzt, dass du das wusstest, was hältst du von dem Screenplay, von dem Schreiben?
Ich hatte schon zwischendurch das Gefühl, dass ich einen schönen Science-Fiction-Action-Film gesehen habe, dass mir aber diese vermeintliche oder echte Mehrwert, den Star Trek immer versucht zu übermitteln, gefehlt hat.
Ja, also, aber okay, gefällt dir jetzt dieser Film besser als der letzte?
Ich glaube, ich habe den letzten nicht gesehen, ich habe den ersten von dem Reboot gesehen.
Oder den ersten. Das ist, ja, okay, ja.
Ich mochte den hier sehr. Ich bin aber auch nicht mit dem Anspruch rangegangen, da jetzt einen Star Trek zu sehen, der sich eben komplett in dieser Star Trek Art und Weise, Geschichten zu erzählen, verliert, sondern ich wollte einfach einen schönen, coolen Film sehen, der mich wieder in diese Zeit zurückversetzt. Also für mich ist es die Zeit zurückversetzt, als ich das sehr viel geschaut habe. Mhm. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Also er hat mich in diese Welt zurückgebracht. Ja. Was mich allerdings ein bisschen gestört hat, ist, dass sie sehr viel auf Planeten rumlaufen und irgendwo sind und dass das Raumschiff irgendwann auch kaputt ist und sie da nicht mehr sind.
Müssen die wirklich in jedem Film den Raumschiff zerstören? Ja. Und in einer grandiosesten Weise? Also irgendwie.
Es sieht toll aus.
Ja, schon.
Aber
das machen wir schon 20 Ding Jahre rum, lang.
Geschichte. Ja, genau. Ja, ja. Es ist einfach so viel schöner, wenn sie in diesem Raumschiff rumlaufen, wenn die Art, wie das aussieht, dieses, ja, 60er, 70er Jahre moderne Vorstellung von Zukunft und Türen, die auf und zugehen und Kommunikator und so weiter.
Ja, genau. Das ist halt J.J. Abrams, der macht ein bisschen weniger Star Trek und ein bisschen mehr Star Wars. Also das ist so eben so diese Action, immer diese Action-Szenen, die eigentlich in den Serien nicht so wichtig waren oder so, überhaupt nicht da waren teilweise.
Ja.
Ja, okay. Aber ich glaube, also da war schon was drin für auch Fans von den alten Serien und so, würde ich auch sagen. Also da wäre man jetzt, glaube ich, auch nicht enttäuscht.
Also aus meiner Perspektive wäre das weniger Star Trek und mehr Star Wars eine ganz fiese Beleidigung.
Für wen?
Für einen Star Trek-Film. Also das würde bedeuten, dass er deutlich schlechter ist als Star Trek sonst.
Einfach anderer Stil. Das ist so eine andere Art von Sci-Fi.
Hm.
So Raumschiffe in so Dogfights und gegen diese Philosophie und Diplomatie von The Next Generation und das Ganze. Also, ja, Kirk, ja, also schon anders. Und das, ja, also nicht vergleichbar mit den alten Filmen von den 80er oder so. Das ist schon was anderes, finde ich. So beleidigend will ich hier keinen, aber.
Naja, das sieht ja auch nicht jeder so. Aber ich persönlich würde eben sagen, Star Wars ist das wesentlich dümmere Format und fände deswegen eine Annäherung in diese Richtung traurig. Aber da stimmt mir auch nicht jeder zu, insofern.
Ja, aber es ist schon, also es sind schon, also wie viel prozentlich waren jetzt Action-Szenen in dem Film? Also schon deutlich mehr als sein müsste oder in älteren Filmen waren. Also ja, von der Hinsicht stimmt das schon. Das handelt immer, also weniger von der Philosophie von Gene Roddenberry und immer mehr um guck mal dieses Motorrad und keine Ahnung. Das war jetzt schon fast ein Spoiler, aber.
Oh ja, fürchterlich. Ja, also das ist eben das, was mich so gestört hat, dass sie da auf diesem Planeten dann rumeiern und dann ist es halt wirklich fast normaler Actionfilm mit irgendwie Charakteren, die man aus einem anderen Universum kennt.
Ja, aber trotzdem war gut oder schlechter Film.
Ich mochte ihn, er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war mit einem Freund von mir da, der bei einer Firma arbeitet, die so Linsen macht, so Objektive macht für Kameras. Mhm. Und er ist da halt für diese ganzen Flares, also Lensflares und den ganzen Quatsch zuständig.
Oh ja.
Und die tauchen da natürlich auch sehr oft auf. Die sind da allerdings nicht so nicht echt drin, also nicht durch Gegenlicht und solche Effekte, wie die das halt machen in ihren Linsen. Sondern die sind nachher technisch raufgerechnet. Mhm. Und der guckt halt mit einer ganz anderen Art. Er hat zum Glück mir nicht so viel davon gespoilert. Und wir haben auch gerade vorher in der Werbung und so darüber gesprochen. So, hier, guck dir mal den Flair an, guck dir mal dieses Geister an. Das sind diese komischen Bilder, wenn die Sonne von vorne ins Objektiv reinscheint, dass du dann eben diese Bilder mehrfach siehst oder wenn du so einen direkten Lichteinfall hast. Und das ist halt echt spannend, was die da wie verwenden und wenn man dann eben dafür ein bisschen geschult ist oder das mal erzählt gekriegt hast, sieht man da auch oder schaut man da auch ganz anders hin. Mhm. Aber mir ist es nicht negativ aufgefallen. Er fand's geht so, aber okay, das ist natürlich, wenn es dein Beruf ist, wenn du den ganzen Tag nur auf Flares und Geister und so guckst, dann hast du natürlich eine ganz andere Sicht. Aber sonst hat mir es vom Optischen sehr gut gefallen. Ich fand auch den 3D-Eindruck. Du hast wahrscheinlich auch in 3D geschaut.
Nein.
Oder? Nein?
Das war nicht, nein. Es war IMAX, aber nee, kein 3D.
Die haben das in 2D gezeigt bei der Weltpremiere?
Moment mal, war das? Ich glaube, das war 2D.
Hast du so lustige Brillen aufgehabt?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, wahrscheinlich wollten die ganzen Promis keine Brillen aufsetzen.
Oh, waren außer dir noch andere Promis da?
Außer mir? Ja, die hatten schon so ein ganzes VIP-Section, ja, ja.
Ja, Beyoncé.
Beyoncé.
Klare Sache. Da kann man keine 3D-Brillen aufsetzen. Nein,
aber das war nicht 3D. Nee, da versuche ich jetzt echt zu überlegen. Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Aber ich glaube echt, das war nicht 3D. Glaube ich. Weil das war, nee, ja, also keine Ahnung, aber ja, das war schon, also aufwendig war das, aber 3D glaube ich nicht.
Tja, das zeigt okay. Nur mal wieder, dass 3D eben doch in den meisten Fällen ein hintendran gehängter Hype ist, auf den man auch verzichten kann.
Eben.
In dem Fall sogar die Filmemacher und Producer und so weiter finden offensichtlich, es ist verzichtbar.
Jo. Und J.J. oder eins von denen, J.J. Abrams oder eines der Produzenten oder keine Ahnung, hat gemeint, es ist das erste IMAX, was draußen ist, also was so Open-Air-IMAX ist. Und dann dachte ich mir sofort, aber Moment mal, warum habt ihr es dann bei dem letzten Film nicht gemacht? Also wenn das so toll ist, dann warum ist das nicht immer IMAX, Open-Air und so weiter? Also ja, keine Ahnung. Und dann, ja, also ich glaube, 3D ist auch, ist, oder vielleicht wird das, ich weiß nicht. Es ist schon das Standardformat, aber mittlerweile vielleicht, aber es ist nicht immer, also ist nicht überall.
Also ich würde sagen, es ist schon wieder stark rückläufig, bei uns auf jeden Fall. Also wenn man einfach mal schaut, was so läuft in den Kinos und sich dann überlegt, wie es vor 3-4 Jahren war, dann sind...
Also es ist mir nicht mehr wichtig. Ich denke mir nicht mehr, oh, ich muss 3D. Ich achte, glaube ich, gar nicht mehr drauf, ob es jetzt ist oder nicht.
Ja. Also ich erinnere mich, dass wir die Diskussion auch mal irgendwann in den Kommentaren mit einem Hörer hatten, der überzeugt war, weiß nicht, die Diskussion hat wahrscheinlich vor 4 Jahren stattgefunden oder so, der überzeugt war, dass sich das jetzt so durchsetzen wird, dass dann alle Filme 3D sind. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schauen, wie es läuft, ist eher das Gegenteil passiert, dass die Welle schon wieder so ein bisschen abgeflacht ist. Es ist eine Art der weiteren Vermarktung und noch mehr Geld einzuspielen und so. Und bei manchen Filmen wird es vielleicht auch ganz gut genutzt, aber insgesamt hat die Bedeutung meiner Meinung nach schon wieder nachgelassen.
Mhm. Mit dieser Technik auf jeden Fall.
Ja.
Vielleicht kommt irgendwann mal die nächste Generation von irgendwas, vielleicht ohne Brille oder keine Ahnung. Und dann wird das, und dann ist es einfach, oh, warum nicht? Weil es einfach so einfach ist. Aber so, ja, glaube ich nicht. Also wenn man sich jedes Mal eine Brille aufsetzen muss und viele bekommen davon Kopfschmerzen oder wenn man schon eine Brille hat, dann ist das vielleicht unbequem oder so Standard wird das, glaube ich, nicht sein.
Ja.
Ja.
Wie war das bei der Premiere? Wurden da die Leute noch vorgestellt oder vorher oder nachher oder wie war das?
Also, okay, ich erzähle das mal am besten so ein bisschen von Anfang an, weil also ich bin erstmal so ganz dumm drüber gestolpert. Da standen Leute Schlange über Nacht, glaube ich, oder also zumindest seit 4 Uhr morgens oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall 8 Stunden und Da ging ich irgendwo mal vorbei und da sah ich gerade zufällig jetzt, wie die Schlange irgendwie fast leer war. Und dann ging ich einfach mal vorbei und dachte, okay, gibt's da noch Plätze? Und dann meinte jemand, ja, ein paar sind noch da. Und dann bin ich einfach, also durch das Leere, ich bin da 20 Minuten durch die Schlange. Und die vor mir hatte dann auch so einen Hitzeschlag oder wie sagt man?
Nee, ja.
Also wirklich, also das war, also San Diego, das ist sehr heiß. Das war vielleicht fast 40 Grad. Und die Schlangen sind das alles draußen und also dieses Teil und da bin ich einfach mal durch und hab mit der Hand in irgendeinen Beutel gegriffen und nach draußen und dann fangen alle an zu schreien so, hä, der hat gewonnen, und ich so, hä, was, und so, ja, du hast den blauen, und ich so, okay, ah, das ist gut, ja, und und meine Frau war irgendwo, also meine Frau ist einer, der ist einer, ist eines die, die schon seit 5 Uhr morgens oder so da gewartet hat. Und dann irgendwann mal hat sie, ich habe ihr ein paar Brezen gebracht, deswegen war ich überhaupt da. Und dann so gerade so, okay, die Schlange ist zufällig kurz, das kann ich ja noch aushalten, das mache ich dann. Und habe ich zufällig gewonnen. Und dann meine Plus One war halt meine Frau.
Die hat nicht gewonnen.
Nein, sie ist zweimal durch, hat nicht gewonnen. Aber ich habe dann gewonnen. Sie stand eben 8 Stunden oder so an.
Oh mein Gott.
Und ich bin da einfach blöd durch. Und hä, wo bin ich hier? Und hey, alle fangen zu schreien an. Und hey, he's got the blue one. Und cool, da sind wir halt zu Star Trek. Und das war, also das ist so in dem, also San Diego ist ja an der Küste und die haben einen riesigen Hafen und alles. Und da haben sie eben ganz in den Hafen, also das ist so ein Peninsula, fast praktisch eine Insel, aber man kann hingehen, haben sie da halt so ein IMAX aufgebaut und wirklich mit, ja, also mit so Stadionsitze fast, so mit Treppen für, also das VIP-Section war so steil bergauf, die anderen eben auf dem flachen Boden, auf Stühle. Und dann teilten sie, also Sicherheit war da, wir müssten halt, also ja, grob, also ganz kurz, wenn man Rucksäcke und so hatte, musste man eben kurz durchsucht werden. Und dann bekam man einen Beutel voller Swag, so 4 DVDs und einen Sitzkissen, wo Star Trek Beyoncé 2016 Premiere draufsteht und so. Und so ein T-Shirt, ein sehr cooles T-Shirt eigentlich und ein paar andere Sachen. Und dann, ja, dann kam, ich dachte dann, okay, cool, jetzt das ist dann bald soweit. Und ich glaube, wir mussten da über eine Stunde sitzen, während J.J. Abrams redet und dann wirklich jedes einzige der Crew und also Captain Kirk und Simon, also vergiss jetzt, wie der Schauspieler heißt, aber und Spock und Simon Pegg und die ganzen, und jeder wollte irgendwas sagen und haben sich auch bedankt, als wäre das jetzt irgend so eine, you know, Academy Award oder sowas. Und dann kam erstmal Fireworks, Feuer. Wie heißt
Feuerwerk?
Feuerwerk schon, ja, okay. Ja. Und das war ziemlich gut, so über den Hafen und San Diego. Und das war eben, hat wohl Warner Brothers bezahlt. Und dann, oder wer macht überhaupt Star Trek? Ist es, nee, CBS. Ach, keine Ahnung. Eins von denen. Und Don't Sue Me. Und die hatten einen Live-Orchester für den ganzen Film. Und dann haben sie erst was am Ende von Film kam, war das Lied von Rihanna und das haben sie dann am Anfang gespielt. Und aber sonst war das ganze Live-Orchester, auch während dem Film, so haben sie wirklich so live San Diego oder irgendeine Philharmonie hat dann dort gespielt und ja, das war sehr beeindruckend dann. Und dann eben auf dem großen Film. Und auf jeden Fall waren da, also man, als man durch Security wartete, sah man schon die ganzen Limousinen ankommen und auch die zu der Premiere eingeladen waren, also andere Schauspieler und weil sie eben Comic-Con waren, viele von denen, also Superman war da und keine Ahnung, von denen halt, von den Marvel und DC Filmen. Und genau, dann haben wir halt, dann so habe ich zufälligerweise durch reinen Dussel Star Trek gesehen. Ja, das war die Premiere.
Das ist ja schon cool, oder? Also, bin ich ein bisschen neidisch. Haben die hinterher dann auch noch Interviews cool gemacht oder seid ihr dann so hinterher alle raus und weg?
Wir sind, ich glaube,
das war dann, Fragen,
das war dann aus, nee. Gab's, ich glaube, es, nee, nicht wirklich. Die hatten, also die waren am nächsten Tag oder vorhin oder so, hatten sie dann schon ihre Pressekonferenz und ein Panel und sowas alles. Das, ja, also das fügt alles so in dem größeren Comic-Con dann hinzu, weil ja, da ist noch so viel so anderes so in der Richtung los.
Ja. Okay, ja. Ja, krass. Mhm. Gut, eine Sache möchte ich noch erwähnen, die dir garantiert nicht aufgefallen ist. Ich fand die deutsche Übersetzung richtig doof.
Oh, ja. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ist dir nicht aufgefallen? Nee. Sie haben es ausnahmsweise in Amerika auf Englisch gezeigt. Das ist ja auch wieder komisch da echt.
Ja.
Ja, also das war so. Oh,
hast du die Wahl, das auf Englisch zu sehen im Kino?
Ja, also ich hätte gucken
können, ob
ich
das
ein Kino finde, wo es auf Englisch gezeigt
aber
wird.
Aber das ist dann schwieriger, also nicht überall, oder?
Ja, genau. Ja, und ich habe den halt jetzt erst die Woche gesehen.
Bei so einem Film ist es dann eher nicht so schwierig, der wird schon gezeigt.
Oh, okay. Yeah.
Also genau, ich hätte wahrscheinlich 2 Wochen früher gehen müssen, damit ich auch nicht irgendwo hinfahren muss, weiter weg.
Ja.
Also weiter weg wären dann halt die 30 Kilometer nach Frankfurt gewesen. Also, ist nicht so schlimm. Ja.
Aber das deutsche, das Dubbing war nicht gut.
Nee, irgendwie war's.
Das schottische Akzent von Simon Pegg kam irgendwie nicht rüber, ha?
Ja, also immerhin haben sie den Tschechow
ja.
Russisch reden lassen.
Oh nein.
Also ja, okay. Wirklich ja, Russisch
ja.
Und
so. Ja, ja. So Akzent, ja, ja.
So wie er ja aber auch früher in der Fernsehserie gesprochen
hat. Ja, ja, ja.
Und, ja.
Nuclear Wessel.
Ja.
Mhm.
Und das war okay, aber sonst, ja, mir fehlten da so Nuances und oder Nuancen, wie heißt das?
Nuancen.
Ja, oh Gott. Ja, also das fand ich so ein bisschen doof. Aber sonst hat er mir gut gefallen. Ich gebe 8,5 Punkte.
8,5.
Ganz schön hoch.
Ja. Ja.
Okay.
Ja, es war vollkommen rein klar, dass ich ihn mögen würde.
Travis, also, was hattest du gegeben oder hattest du noch nicht?
Ich denke mir auch so 8 Punkte, also 8,5 ist schon. Also ich finde, ich würde es auch einen höheren Punkt, mehr Punkte geben als den letzten Star Trek Film. Also ja, aber schon. Und 8 finde ich, also ist schon sehr hoch. Ja. Okay.
8 Punkte von Travis.
8 finde ich gut, ja.
Okay.
Claudia, möchtest du Punkte geben für unsere Besprechung oder? Nee, okay.
10, natürlich.
Natürlich. wir kommen zu unserer Lieblingspassage, auf die der Travis sich schon seit Stunden freut.
Ja, endlich.
Droge der Wahl.
Wir haben hier schon halb drei nachmittags, also.
Es wird Zeit.
Es wird echt Zeit, ja.
Was trinkst du?
Also, ich habe hier einen Jose Cuervo, aber das ist war überraschend günstig, will ich mal sagen. Und es war so einen vorgemischten Margarita-Dings. Das einfach so aus der Flasche, bumm, hat man Margarita. Und nicht nur irgendein Margarita, sondern ich trinke den Strawberry Lime. Erdbeer, was ist Lime? Limette?
Ja.
Das heißt, also das ist halt echt zuckersüß und sollte keiner jemals trinken. Und ich trinke das nur, um das loszuwerden. Es schmeckt nach Fruit Punch oder irgend sowas. Aber ja, da ist halt Jose Cuervo Gold drin. Tequila.
Okay.
Ja.
Ja.
Hört man das, wenn ich das hier einschütte?
Ja.
Klingt sehr schön.
Gut, ja. Margaritas.
Ich mache mir ein alkoholfreies Bier auf.
Was für eins? Welches?
Erdinger.
Oh, hey.
Ja, ich war gestern auf eine Hochzeit eingeladen und ich war zwar also Fahrer, deswegen habe ich nichts getrunken oder nur irgendwie 2 Gläser. Trotzdem bin ich heute Morgen aufgewacht mit einem Schädel, als hätte ich die ganze Nacht gesoffen. Was irgendwie ja. Voll blöd ist. Man säuft nicht und hat trotzdem einen Schädel. Das ist also das ist die schlechteste aller Varianten.
Ja.
Ja. Dann trinke ich lieber alkoholfrei und. Ja. Und du, Claudia?
Ich trinke Salbeitee.
Salbeitee?
Ja.
Na, wenigstens trinkt einer von uns Tequila. Also.
Ja, Mensch. Genau. Der einzige, bei dem die Uhrzeit auch passt. Wir haben ja schon nach oder kurz vor Mitternacht, da ist ja.
Ja, für mich ist ja morgen Feiertag, weil wir haben
auch
ja.
Das noch.
Ja, wir haben ja Ami Labor Day.
Ah.
Keine Ahnung. Tag der Arbeiter. Nee, Tag der, doch, sowas.
Tag der Arbeit.
Tag der Arbeit, ja. Yeah.
Tag der Arbeiter ist doch viel zu kommunistisch, das darf man doch bei euch nicht sagen.
Ja, Labor Day. Ärger. Labor Day überhaupt. Ich wundere mich, dass wir überhaupt sowas haben eigentlich, aber ja. Aber deswegen eben in September und nicht in Mai, dass es trotzdem ein anderer Tag ist.
Ah ja.
Genau, Labor Day.
das ist bei euch immer offizielle Ende vom Sommer, gell? Da fahren alle nochmal an den See raus und
auch, genau,
haben die Kollegen mir erklärt, so, ja, da fahren noch alle nochmal ins Meer und es ist total voll und blöd.
Ja, noch einmal jagen, noch einmal Camping, noch einmal zum Strand und dann, und nach Labor Day darf man kein Weiß mehr tragen, angeblich, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert.
Kein Weiß mehr?
Ja, man soll, das ist so vom 19. Jahrhundert so eine alte Regel, man soll, ach, frag mich nicht, keine Ahnung, man soll kein Weiß mehr, ja, aber ich meine, erst seit neulich, okay? Leave me alone.
Travis ist kein It-Boy. Der weiß nicht, wie das funktioniert.
Ich trage immer zur falschen Jahreszeit Weiß, also das ist schrecklich.
Ich überlege gerade, ob ich ein weißes Kleidungsstück habe, ich bin wirklich nicht sicher.
Ich habe ein weißes Hemd.
Ja, irgendeine Bluse habe ich wahrscheinlich auch.
Ja.
Jo, wo sind wir denn?
Ich habe Schuhe, die mal weiß waren. Na gut, das gilt jetzt nicht mehr. Claudia, du hast einen Film gesehen, der sich Beginners nennt, von Jahre 2010.
Ja, das ist der Film, für den Christopher Plummer den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen hat vor 6 Jahren oder vor 5 Jahren. Ist so ein eher kleinerer Film mit Ian McGregor und wie gesagt Christopher Plummer und Melanie Laurent und spielt in L.A. Ian McGregor spielt einen Amerikaner, ich finde aber, man hört den Schotten, er kann einfach nicht anders. Er klingt wie ein amerikanischer Schotte, was ich sehr charmant finde, aber okay. Er spielt einen noch halb jungen Mann, der im Prinzip ist der Aufhänger des Filmes, dass sein Vater, der 44 Jahre oder so mit seiner Mutter verheiratet war, nach deren Tod sich outet und dann eine schwule Beziehung führt und sich auch ziemlich stark in der schwulen Community, spielt in L.A., aufgeht und mit einem kleineren Zeitsprung dann, also ein paar Jahre später, ist er dann sehr krank und liegt im Sterben. Und mit diesen beiden eigentlich großen Umwälzungen beschäftigt sich der Film. Also wie Ian McGregor einerseits mit der Tatsache umging, dass der Vater schwul ist und andererseits eben ist es auch so ein bisschen so eine Abschiedsgeschichte oder wie geht man damit um, dass man seinen Vater vielleicht verlieren wird. Und gleichzeitig trifft er eine junge Frau, Melanie Laurent, also eine junge Französin, die eine Schauspielerin ist und ja, dann ist das so eine Liebesgeschichte, allerdings mit leichter Hand erzählt und nicht so, dass man jetzt sagen würde, es ist keine romantische Komödie in dem Sinne, dass das so das Epizentrum des Films ausmacht, sondern das ist eben auch Teil der Geschichte, die erzählt wird, aber auf eine sehr unaufdringliche Weise, finde ich. Ja, also bisschen lustig, der Film auf jeden Fall charmant. Er ist allerdings auch ein bisschen traurig. Also er hat mich schon auch so ein bisschen, fast ein bisschen belastet, was natürlich auch mit diesem Thema, mit dem sich damit auseinanderzusetzen, dass Eltern sterblich sind und dass sie irgendwann in ein Alter kommen, wo du weißt, okay, jetzt werden sie nicht immer da sein und es liegt eben nicht in so ferner Zukunft, dass du ohne sie auskommen musst. Also dieses Thema ist schon relativ präsent in dem Film. Aber ich mochte ihn, er wurde mir schon von ein paar Leuten, ich glaube auch von einem Hörer empfohlen und er hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich liebe Ian McGregor sowieso, insofern konnte da nicht viel schief gehen.
Das ist ja Verlass dann.
Genau, ich verzeihe ihm auch seinen Akzent, ohne Probleme. ich gebe 8 Punkte, ja, und mochte ihn wirklich.
Okay. Mhm.
Aber das ist auf jeden Fall was, also das ist nichts, wo man jetzt damit hadern muss, dass man ihn damals nicht im Kino angeschaut hat, sondern das ist klassischer DVD-Film, den man gut mal so anschauen kann. Jo.
Okay.
Ja, hört sich gut an. Doch, glaube ich, muss ich zu meiner Liste hinzufügen. Ja.
Die berühmte Liste, die einfach immer nur länger wird, oder?
Die immer länger wird, ja.
Man muss mal so ein Jahr Auszeit nehmen, damit man in Ruhe alle Filme nachgucken kann.
Ja, ich habe ja ein Jahr Auszeit vom Filme gucken genommen und das führt dazu, dass die Liste irgendwann naja, dass die Liste dann eher zu so einem Loch in der Wand mutiert, wo du Dinge reinschiebst, aber nicht weißt, wo es dann hinfällt oder so.
Oh, okay.
Ja.
Ja, vielleicht muss man auch irgendwann einfach einen Strich machen und dann eine neue Liste anfangen.
Ja, wahrscheinlich. Man muss sich einfach damit abfinden, dass man 1,5 Jahre nicht stattgefunden hat als Filmliebhaber.
Ja.
So ähnlich wie das, dass man ja, also bei mir zumindest ist es ganz stark so, vor dem Alter, wo man so anfängt, sich für Filme zu interessieren, kenne ich mich nicht sehr gut aus. Da kenne ich dann so einzelne Klassiker aus den 60ern. Aus den 70ern kenne ich echt wenige Filme, muss ich zugeben. Auch so ganz, ganz wichtige und bekannte kenne ich nicht. Und aus den 80ern, da fängt es dann so langsam an, aber eben auch noch nicht so die schwere Kost und so. Und das finde ich immer bewundernswert, wenn Filmfans das Bedürfnis haben, diese Lücke nach hinten so zu schließen und zu sagen, ich möchte wirklich alles Wichtige gesehen haben und so. Aber da werde ich nie hinkommen. Das ist einfach vergeblich.
Nein. Da gibt es einfach viel zu viele Filme, die, als sie rauskamen, spitze waren und jetzt irgendwie so nach 30 Jahren doch nicht ganz so erhalten geblieben sind.
Also ja, das stimmt. Ein paar sind sicherlich immer noch spitze und manche würde man jetzt anschauen und sagen, okay, das hat die Zeit aber auch vielleicht überholt oder so. Ja,
ja. Also ich habe schon ein paar alte Dustin Hoffmann-Filme und so gesehen und so, ja, okay, also ich sehe schon, warum es damals gut war, aber würde ich es empfehlen? Nee.
Eher nicht.
Okay. Eher nicht, ja. Aber, ja. Aber bewundernswert ist es schon, dass, ja, wenn man so die Geschichte von Filmen sehen will, dann, ja, das ist schon gut.
Weil ansonsten ist es ja so, immer wenn man sich mit Leuten ausgiebig über Filme unterhält, dann merkt man total, also eigentlich weiß man ungefähr, welcher Jahrgang sie sein müssen, wenn man lang genug mit ihnen gesprochen hat, weil man so merkt, wo quasi ihr filmisches Interesse anfängt.
Ja.
Ja, das stimmt.
Dass man so ein Gefühl kriegt, so, okay, ab da hat er dann geguckt.
Ja.
Ja. Ja.
Gut, was gab es noch?
Der Travis hat eine Serie weitergeschaut, die ich auch schon mal empfohlen habe. Und das ist von Amazon produzierte Serie Man in the High Castle. Wir waren jetzt eben kurz verwirrt, als wir vor der Sendung uns darüber unterhalten haben. Das ist die erste Staffel, die du schaust, aber es gibt wohl schon den Trailer für die zweite Staffel. Mhm. Und du bist halt jetzt gerade wahrscheinlich mittendrin irgendwo.
Genau, ich habe sie noch nicht ganz durch. Ja, okay. Das heißt, ja, aber ja, also die ist schon sehr gut. Ich hab vor, ich glaube, zu meiner Uni-Zeiten das Buch gelesen. Und
Vergleich zum Buch?
Also, okay, also ich merke jetzt schon kleine, aber wichtige Unterschiede, wo ich jetzt bei der Serie aufpassen muss, weil irgendwo wird was anderes passieren. Also es gibt schon kleine Unterschiede. Das kann man sagen.
Okay, aber wenn du jetzt darüber redest, dann spoilerst du. Das heißt,
es gibt ein paar, genau. Irgendwie muss da ein Spoiler sein. Eines der Unterschiede muss ein Spoiler sein. Und deswegen kann ich es gar nicht erwähnen. aber sonst ist es, also es ist schon so ein bisschen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und also ich meine, als Amerikaner ist das natürlich, als Amerikaner, der in München aufgewachsen ist, soll ich mal so sagen, ist das natürlich mein schlimmstes Albtraum, dass irgendwie, Brown Shirts, wie sagt man, Braunhemde, also Nazis irgendwie in New York oder so rumlaufen. Und das ist eine Sache, das so im Buch zu lesen und sich das vorzustellen, aber dann das nochmal so zu sehen, das ist halt nochmal, also,
und
so richtig eklig irgendwie.
Ich finde, es sieht so toll aus, also es ist nicht,
ja,
also
Wahnsinn,
so gut umgesetzt, so erschreckend, so
genau.
Echt so, okay, man es ist New York, du erkennst Gebäude, die du kennst. Und dann doch trotzdem alles durchzogen von diesem braunen.
Alles ist irgendwie. Boah. Es ist, ich glaube, das Jahr ist 1962 oder so. Oder frühe 60er, irgend sowas.
Ja, sowas.
Und Aber man sieht deutlich, dass die Welt, also auf jeden Fall die Amerika, ist einfach in den 40er angehalten. So wie die Autos, also das sieht wie Kuba aus, wenn ich mal so sagen darf. Also wie die Autos einfach Mitte 40er und nicht neuer. Und alles ist irgendwie 20 Jahre alt. Das heißt, man sieht keine Autos von den 50er oder 60er, außer die Mercedes natürlich, also wenn man genau hin aufpasst. Und aber keine Fords oder Chevys, das sind alles die alten, so 40er Jahre. Und die ganzen Schilder, wenn sie nicht auf Deutsch oder Japanisch sind, weil, also wo ich jetzt wohne, wäre das japanische Teil, Kalifornien. Mhm. Ja. Und das ist auch also super. Ich dachte mir, von dem Autor, Arthur K. Dick, glaube ich, heißt der, dass er, also er weiß wirklich eine Menge von den, oder hat wirklich eine Menge, Research, Untersuchung, also er hat wirklich eine Menge Nachforschung vom so Nazi-Deutschem und vom so imperialistischen Japanischen gemacht und wirklich beide Seiten, Ostküste von Deutschen besetzt und Westküste von Japanern gesetzt, beides gut umgesetzt. Und das kommt natürlich auch in der Serie durch. Also das ist also so einerseits Kalifornien und alles ist so japanisch und andererseits New York und alles so, ja, ein bisschen vernazit und ja, also ja. Hm. Das kommt schon rüber. Kennst du das? Hast du das auch gesehen, Claudia?
Ich kenne das überhaupt nicht und kann mich ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern, hier schon mal drüber gehört zu haben. Also es war wahrscheinlich eine Folge, die ich nicht gehört habe. Aber es klingt sehr interessant, doch?
Das, wann kam das Buch jetzt raus? Das ist schon aus den 60er oder 70er, glaube ich. Also das Buch ist schon älter. Mhm. Weiß ich aber nicht genau. Gucke ich jetzt gerade.
Jetzt tippt er ganz leise. Ihr hättet ihn mal vorhin vor der Sendung hören sollen.
Ich bin an einem anderen Computer. Ah, 63. Genau, also genau da, wo die Serie jetzt stattfindet. Praktisch.
Ja. 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 Und das, Claudius kommt auf, oder ist von Amazon Prime produziert.
Ah, ja.
Genau, ja.
Also, weiß nicht, wenn du das hast oder irgendwie Zugriff drauf hast, kann man das da auf jeden Fall gucken. Oder für ein paar Euro wahrscheinlich auch irgendwie mieten, wenn man es nicht hat.
Okay.
Ja.
Mhm. Gruselig, wirklich. Also, ja. Ja. Da läuft's mir schon öfters kalt den Rücken runter. So kann man das sagen. Also, wow, ja. Aber halt eben, weil es so gut gemacht wurde.
Ja, weil es so echt aussieht.
Ja. So, oh, man so kann sich das richtig so vorstellen. Ja,
das ist echt krass. Ja, du hast vorhin so in kurzen Nebensätzen erzählt, dass du auf der Comic-Con warst.
Mhm.
Ich bin jetzt da nicht sehr groß vorgebildet. Das Einzige, was ich von der Comic-Con weiß, ist, dass die Freunde von The Big Bang Theory immer versuchen, da hinzufahren und es dann doch irgendwie nicht schaffen.
Aha.
Was muss ich mir unter Comic-Con vorstellen?
Also genau, weil es gibt da mehrere, also Comic-Con in San Diego war so das Original in den Spät-60er oder frühen 70er Jahre. Und jetzt gibt's eben viel, also es gibt mehrere. Es gibt ein offizielles Comic-Con in New York, aber es gibt auch andere WonderCon und WizardCon und solche. Und Comic-Con in San Diego ist tatsächlich immer noch, also sobald sie die Karten verkaufen, werden sie innerhalb von Sekunden, also gleich, ich glaube, weniger als eine Minute ausverkauft.
Wie bist du denn an Karten gekommen? Hast dich auch wieder in so eine leere Schlange gestellt und hast Kugel gezogen.
Da bin ich auch so ganz, ganz hinterlistig. Aber also im Normalfall wäre das, also ist das praktisch unmöglich. Okay. Ich bin da irgendwann mal, oder meine Frau eigentlich, da muss ich zugeben, das war gar nicht ich. Sie hat durch irgendeine Facebook-Seite irgendwie gesehen, dass es gibt ja dieses alte Film auch von CBS, das heißt Jericho. Kannst du dich daran erinnern? Dieses alte, es ist eigentlich genau 10 Jahre her, glaube ich. Und Jericho, das ist post-apocalyptic. Man weiß gar nicht, was passiert. Das ist eine Kleinstadt, Jericho, Kansas. Und da war ein nuklearer Krieg. Aber die wissen nichts davon. Die wissen nur, dass plötzlich ist kein Internet und Fernseher funktioniert nicht mehr. Und was jetzt? So, diese Show wurde gecancelt nach 3 Seasons. Und da gab's ein Save Jericho Facebook-Seite. Und da macht sie jedes Jahr, also die das organisiert, macht da jedes Jahr einen Booth, einen Tisch in Comic-Con und versucht die Show irgendwie, also versucht die Fans dafür zu begeistert darüber zu machen und versucht eben die Show wieder zu beleben. Und ja, da habe ich das halt gesehen und da hat meine Frau sich angemeldet erstmal und dann hat sie mir einen Link geschickt und da habe ich mich angemeldet. Und wir haben beide so als Freiwillige wir mussten dann zwei Stunden am Tag für Jericho, also für dieses Tisch da arbeiten. Und dann den Rest des Tages konnten wir halt machen, was wir wollten. Und so bin ich rein.
Sehr cool.
Ja,
alles richtig. Da kannst du echt noch was lernen vom Travis hier.
Und jetzt, weil ich einmal drin bin, jetzt habe ich bessere Chancen. Nächstes Jahr komme ich in ein anderes Chatroom, wo ich nicht eine Minute habe, sondern eben 5 Minuten oder keine Ahnung. Und das ist immer noch Lotto, also das ist immer noch so praktisch Lotterie, ob man da gewinnt oder verliert. Aber man hat jedes Jahr bessere Chancen. Wenn man einmal war, dann hat man deutlich bessere Chancen, als wenn man nie war. Und genau. Ja, also so bin ich erstmal drin. Und was Comic-Con ist, das ist einfach riesig. Also Comic-Con wird jedes Jahr größer. Ich glaube, es waren 100.
Comic-Messe oder geht's da um Film?
Ja, genau. So kann man. Ja, es ist mittlerweile alles. Also es ist immer noch also Marvel und DC sind die größten Dinger da. Aber es gibt schon andere History Vikings, diese Serie und also eben Weltpremiere von Star Trek und da gab es auch so die ganzen Partys von NBC und das heißt und Fox und das heißt Will Smith. Ich habe Will Smith gesehen wegen Suicide Squad und also die hatten auch ihr eigenes Ding. Warner Brothers hatte ihr eigenes Ding und also ich glaube es waren 130.000 Leute oder so waren da und jedes Jahr, also es ist nicht nur die Messegelände. So fing's an. Oder es fing eigentlich im Keller von einem Ritz oder von einem Hilton oder sowas an und wurde jedes Jahr größer seit den 70er. Und jetzt ist es eben die ganze Messegelände plus so die ganzen Innenstadt praktisch. Alles drumrum sind nur für Comic-Con-Partys und Conan O'Brien mit seinem, also hatte dort eine Live-Show und Haufen Comedians machen dort so Live-Aufführungen. Und San Diego selber, also die Läden, die dort das ganze Jahr über dort sind, verkaufen mittlerweile nur Superman, Batman und so weiter. Also sind jedes zweite Laden ist dort ein Comicbook-Laden und ja, also das hat mittlerweile ist die San Diego Innenstadt praktisch wirklich ja, das wird so, also man kann das so mit München und Oktoberfest vergleichen. Das ist so, von diesen 2 Wochen oder eine Woche oder keine Ahnung, bekommen die ihr so halbes Einkommen für das ganze Jahr praktisch. Und also insofern kann man das mit Oktoberfest vergleichen. Und ja, also das ist schwer zu beschreiben einfach. Wie groß das ist, wie viele verschiedene Schlangen es gibt, weil es gibt ja überall diese Panels. Also nicht nur die Messeflur, sondern im zweiten Stock sieht man vielleicht die Cast von Castle oder praktisch die Cast von Firefly oder ein paar, die digitale Effekte gemacht haben und die reden dann über sowas. Also kommt also für verschiedene Industrien, für verschiedene Branchen gibt's da also es ist teilweise sehr beruflich praktisch für so Hollywood und so. Genau, aber es werden dann auch Comicbücher verkauft und auch Spielzeug und Lego und also das ist halt so die Messeflur. Das ist nicht nur offizielle Sachen wie DC und Marvel, sondern auch die Künstler. Ich habe irgendwo bei WonderCon oder WizardCon Leute von Seinfeld gesehen, also praktisch alleine, ohne dass jemand da war. Und da kann man halt Autogramme sammeln. Warum ich oft hin bin, zum Beispiel, ist, dass meine Frau, sie beteiligt sich bei so einem Charity, also einen, wie sagt man?
Wohltätigkeits, ja, guck
genau, mal, was ja. Ist. Ja, so eine Wohltätigkeitszweck, also das ist gegen Krebs, dass sie Es heißt Get Lost for Cancer, wenn ich das mal erwähnen darf. Oder Cancer Gets Lost eigentlich. Und das kam aus der alten Serie Lost. Die hatten Autogramme von vielen, vielen von den Stars bekommen. Und sie macht auch Podcasting und so. Die verkaufen das dann und geben das dann an so Krebsforschung und an solche Sachen halt. Und deswegen steht meine Frau Schlange, sammelt 1000 Autogramme und verschenkt das dann praktisch. Also das heißt, sie hat nichts davon, aber das macht ihr halt Spaß. Und sie trifft, also sie will immer diese Celebrities treffen, was ich einfach so nicht verstehe so genau. Aber ja, okay. Und ja, was noch? Also grob gesagt war es das. Das ist einfach ein Riesending. Ja.
Ja. Und da gibt es auch ganz kleine Stände und dann die riesen so Messestände, so Profi, weiß ich nicht, DC oder so, wird dann wahrscheinlich ganz hart.
Genau, da gibt es einen Künstlerabteil, da gibt es einen, genau, dann so in der Mitte sind die großen, am anderen Ende sind vielleicht kleinere, so Prominente, die man, also nicht gerade die Superman spielen, aber andere Prominente oder die von den älteren Filmen eben. Ich habe mal Dean Cain von den Abenteuer von Lois und Clark gesehen, so zum Beispiel. und teilweise sehr klein, also einfach so Leute, die irgendwie selber Kunst machen und also irgendwas in der Richtung von Comics und das einfach dort verkaufen. Und also unmöglich viel zu sehen. Ich glaube, wir waren 4 Tage da und ich glaube, dann man könnte immer irgendwo in einer Party reinkommen. Es gibt diese Emerald City war eines der Partys, aber NBC, genau, NBC war, glaube ich, die große, wo die ganzen Promis drin sind. Man kann, also es kostet um die $1,000 oder so, aber man kann eine Karte bekommen und wenn man drin ist, ist man einfach, also man soll sich wirklich mit Anzug und Krawatte und man soll sich wirklich professionell behandeln oder man wird schnell rausgeschmissen, aber du trinkst da Cocktails mit Will Smith und also da habe ich Dutzende rein und rausgehen sehen, keine Ahnung, aber mit allem. Und wenn du da drin bist, dann ist da kein Unterschied zwischen dir und denen. Das heißt, du musst dich benehmen wissen und du musst auch $1,000 haben.
Das ist echt krass.
Genau, ja. Aber wenn du Will Smith treffen willst, $1,000 und wir machen das dann schon, kein Problem.
Oh, ich weiß nicht, ob ich Will Smith treffen muss. Ist bestimmt sehr unterhaltsam, aber auch.
Eines von, ja eben, habe ich mir dann auch gedacht, ja, warum denn? Was sagt man dann mit, also ja.
Ja.
Wenn man in der Branche ist, dann wäre das halt so, okay, ich habe eine Filmidee und vielleicht, ja, und aber soll man eben auch nicht machen. Das ist, also ja, aber gut, das kann man eben dort. Das ist dann so ein Hollywood-Event. Und da gab es mehrere von. Also meine Frau hat die Autogramm von Conan und Brian und keine Ahnung, wer alles noch. Aber sie ist von der Serie The 100 ist sie Riesenfan. Mhm. Und von dort hat sie, glaube ich, alle Autogramme gesammelt und keine Ahnung was. Aber ja. Genau, das kann man dort da auch. Ich habe kein einziges Autogramm in meinem ganzen Leben irgendwie bekommen.
Claudia, der Christoph schaut es doch, oder? The 100, meinte ich. Ich meine, er hätte mal darüber gesprochen.
Ja.
Es ist gut, ja. Ja, es gefällt mir. Können wir auch mal besprechen, The 100.
Müssen wir einen Christoph einladen. Ich meine, der hat hier in der Sendung schon mal über The 100 gesprochen. Oder hat sich nur auf Twitter aufgeregt, das kann auch sein.
Ich glaube, ich würde mich niemals trauen, irgendeinen Star so anzulabern, wenn ich ihn irgendwo
treffe.
Und ich bin gar nicht schüchtern, das ist nicht das Problem, aber ich denke immer so, wahrscheinlich haben die da auch keine Lust drauf, die ganze Zeit von irgendjemandem belästigt zu werden oder sowas.
Genau, ja.
Ich würde das nie machen. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Fangirl, dass mir irgendwie sofort 10 Leute einfallen würden, die ich unbedingt treffen wollen würde. Aber zum Beispiel bin ich mal in Stuttgart am Hauptbahnhof gewesen und habe Götz Alsmann dort gesehen. Und von dem bin ich sehr begeistert. Also gut, der wird jetzt nichts sagen, Travis, aber von dem bin ich sehr begeistert. und ich, also nie in 10.000 Jahren wäre ich dann zu ihm hingegangen und hätte ihn irgendwie angesprochen. Also ich habe mich einfach gefreut, Selfie. Ihn gesehen zu haben oder so. Ich weiß nicht, sowas würde ich nicht hinbekommen.
Ja, nein. Genau, ich meine, wenn ich was wirklich Intelligentes zu sagen hätte, dass er nicht schon 1000 Mal zuvor gesagt, gehört habt und so, aber ich meine, nee, wirklich nicht. Das nervt denen doch bloß. Also.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch nicht so. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja sich auf die Situation an. Vielleicht finden sie es auch nett, wenn man ihnen sagt, dass man toll findet, was sie machen oder so. Aber ich würde das einfach niemals machen. Ja.
Man weiß es eben nicht. Und deswegen, ja. Also ich stelle mir vor, ich würde mir vorstellen, dass die einfach so wie normale Menschen behandelt werden wollen. Und deshalb, ja, also deswegen nicht irgendwie schreiend hin oder eine lange Schlange stehen für hallo und oh, I loved you in Superman und hier und nee, also ja, muss halt nicht sein. Ja. Aber wenn man sowas mag, ja, okay, das ist gut. Irgendwie verstehe ich schon,
ja,
aber.
Ich kann mir schon vorstellen. Ja.
Ich will dann.
Ich finde es immer lustig, wenn Leute, also wenn man mit Leuten zu tun hat, die sowas machen, weil häufig kommen da tatsächlich auch lustige Begegnungen zustande. Also wenn man sich sowas traut oder wenn man sowas macht, es ist gar nicht so selten, dass dann irgendwas Eigenartiges passiert. Oder zum Beispiel meine Eltern hatten früher mal eine Arzthelferin, die ist irgendwie da nach Irland gefahren, weil sie so ein Kelly-Family-Fan war damals und hat ja. Draußen bei quasi vor dem Schloss kampiert. Und irgendeiner, ich kenne die ja nicht so genau, aber irgendeiner von den Kelly-Herren hat sich dann irgendwie, also sie wurde tatsächlich wahrgenommen und er war dann so begeistert von ihr, dass er hinterher immer irgendwelche Nachrichten geschickt hat und so. Und ihr war das dann eigentlich so ein bisschen unangenehm, weil sie auch zu jung war für ihn und überhaupt das so dann irgendwie gar nicht so cool fand.
Ja.
Dachte ich mir so, muss man auch erstmal drauf kommen, da hinzufahren und dann irgendwie so draußen vor dem Schloss stehen und sagen, hallo, ich bin ein Fan.
Ja. Ja, aber manche machen das und ja, okay.
Jeder wie er mag.
Ja.
Ja, ich glaube für die Leute, also wenn du auf die Comic-Con gehst und du bist irgendwie berühmt, weil du oder semi-berühmt, weil du in irgendeiner Serie wie 100 oder sonst irgendwas mitgespielt hast, also irgendjemand bezahlt dich dafür, dass du hingehst und dann ist es Teil deines Berufs, dass du angesprochen wirst. Ja, und wenn du da freiwillig hingehst, dann hast du ja auch Bock, mit den Leuten zu reden oder angelabert zu werden. Oder findest du es irgendwie geil, wenn die Leute dich ansprechen oder?
Also ich habe aber das Gefühl, dass in den letzten Jahren das so viel mehr geworden ist, dass Stars auf die Comic-Con gehen, weil die auch schon Lust haben, dahin zu gehen. Vielleicht auch, weil sie dort so ein Nerd-Publikum antreffen oder sowas. Eben Leute, die sich obsessiv mit ihren Serien beschäftigen oder sowas. Und das sind halt wirklich dann viele richtige Fans und nicht nur so ein allgemeines Publikum, also vielleicht ist das auch ganz cool für die.
Ich glaube, es gibt da so zwei, genau, entweder es sind die Schauspieler, die wirklich drauf eingehen und sind begeistert, dass, hey, ich hab den Joker gespielt oder keine Ahnung, und die dann wirklich dahin gehen und selber Fan sind von der Comic-Franchise vielleicht. Aber andererseits, ich glaube, in letzter Zeit wird den Schauspielern immer öfters gesagt, die sollen während dem Drehens und so auch so tweeten und immer mehr mit den Fans engagiert sind. Und ich glaube, das passt nicht zu allem. Also manche sind da wirklich so extroverted und wollen mit den Fans so engagieren und andere eben sind sehr schüchtern und stehen da und irgendwie hat man da, glaube ich, das Gefühl, die sind nicht freiwillig da. Die müssen da antanzen, weil alle irgendwie antanzen und die muss 100.000 Mal irgendwie sagen, oh, thank you und oh, yeah, thank you und ich glaube, nee, also das ist, aber für manche eben schon und für manche eben, ich glaube, ist das eben noch negativer, dass die sowas jetzt machen müssen vielleicht und vielleicht sind die gar kein Star Trek Fan oder so.
Ist halt eine riesen Vermarktungsplattform auf jeden Fall und wird eben jetzt auch international wahrgenommen und sowas, das halt, spielt eine Rolle.
Ich habe gesehen, es gibt da einen Comic-Con Tokio und Comic-Con in Europa und mehrere, glaube ich. Und ja, also mittlerweile ist das schon, es ist ein Plattform für wie man jetzt sowas macht.
Okay. Also ich sehe schon, ich muss da vielleicht doch mal irgendwann hin.
Es macht schon Spaß. Es ist auch interessant, mal das ist mal gesehen zu haben, auf jeden Fall. Also, ja, ich würde es schon empfehlen. Auch mal zu einem kleineren oder vielleicht vor allem zu einem kleineren Mal. Und es gibt ja auch Podcast-Conventions und so. Also, da sollte man schon irgendwann mal das mal gesehen haben.
Ja. Ich war immerhin schon mal auf dem Pod-Äppler. Das ist der Frankfurter Podcaster-Treffstand.
Klingt super.
Ja, da treffen sich halt 15 Leute und trinken Apfelwein.
Doch, da würde ich schon gerne mal hin. Doch, ja, das hört sich gut an.
Warum nicht?
Ja, über Podcasten quatschen, das kann man ja nicht in real life mit jedem. Also wenn man zu sehr über Podcasten quatscht, dann hören die meisten sehr schnell auf mitzuhören. Ja. Und ja
also. Das ist schon schön, wenn man da mal mit Leuten redet, die eben das gleiche Problem haben, wenn man nicht weiß, wer die Hörer sind, warum manchmal Kommentare kommen, manchmal nicht, warum manchmal Reaktionen da sind, manchmal gar nichts, welche Themen wichtig sind, was die Hörer wollen, ob man sein eigenes Konzept fährt oder doch irgendwie und so. Das ist sehr spannend, auch mit den anderen darüber zu reden und wie jeder Einzelne damit umgeht.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Jetzt haben wir aber einen großen Bogen gespannt hier. Von Star Trek bis zum Pod-Appler-Workshop. Ja, sehr schön.
Ja, ich warte gerade, dass du erkennst, was für eine geniale Überleitung das zu einem weiteren Punkt auf deiner Liste ist.
Ich war jetzt gerade nicht in der Liste. Ich wollte noch sagen, dass wir in der letzten Folge, habe ich das nicht am Anfang schon gesagt, dass wir so viele Kommentare bekommen haben in der letzten Folge? Das war total super. Und ein Kommentator hat geschrieben, wir sollen mehr über Puerto Partida reden. Ja.
Oh.
Das war dieser, da habe ich dir letztes Mal schon erzählt, gell? Dieser Podcast, wo die Leute quasi ein virtuelles Abenteuer auf einer Insel bestehen. Und das ist das Tolle an diesem Podcast ist, dass es halt sehr hochwertig oder sehr schön produziert ist. Der hat halt so ein riesen Soundboard mit allen möglichen Einspielern und spielt dann dem Kandidaten, der dann irgendwie sagt so, ja, ich gehe jetzt hier in den Wald, dann spielt der im Waldgeräusche rein und dann kommt das und dann kommt hier Musik und so weiter.
Aha.
Total cool, ist echt schön gemacht. Man muss halt irgendwie damit umgehen können, dass man ja quasi jemanden beim Pen and Paper Rollenspiel spielen im weitesten Sinn, im ganz weitesten Sinn. Ich will hier niemand zu nahe treten. Zuhört. Ja, es ist nicht, dass man einen Zehnseiter würfeln muss, aber es ist halt, dann musst du irgendwelche Rätsel lösen und so weiter und dann kommt der Kannibale und das Schöne ist, die Leute haben immer eine Aufgabe auf dieser Insel zu erfüllen, damit sie dann Bürger werden können und alle, die Bürger geworden sind, weil sie die Aufgabe erfüllt haben und nicht irgendwie gefressen wurden oder irgendwo runtergestürzt sind oder einfach irgendwelche Aufgaben nicht erfüllen konnten und deswegen kaputt gegangen sind, die tauchen dann in späteren Folgen auf, weil sie dann irgendeinen Beruf auf der Insel ausüben. Irgendwie der eine macht eine Tischtennisschule auf und einer macht irgendwie, keine Ahnung, einer wird Journalist und macht, und dann gibt's noch einen, der eine Kölschkneipe aufmacht und so. Und die tauchen halt dann immer wieder auf in auch diesen Einspielern und die neuen Charaktere, also die neuen Spieler laufen dann auch umher und sprechen dann eben mit den ehemaligen Charakteren, die dann da entsprechend was eingesprochen haben. Und das ist echt sehr schön. Ja.
Aha,
und
ja.
Schon ganz lustig geschrieben und ja, dann eben so nette Rätsel irgendwo. Zwei Züge begegnen sich und welcher ist schneller und diese Sachen halt. Ja.
Ha. Ja.
Also, ja, wenn man das mag, ich höre es immer sehr gerne. Manchmal muss ich ehrlich sagen, also wenn es nicht passt, kriege ich es aber auch weg. Also jetzt nicht so mein Podcast, den ich auf gar keinen Fall auslasse. Ja. Jetzt habe ich noch was zu Puerto Partida gesagt. Ja.
Sehr.
Ghostbusters sind wir noch gefragt worden, aber wir haben Ghostbusters noch nicht gesehen. Travis, hast du die neuen Ghostbusters gesehen?
Ich auch nicht, nein. Mm-mm. Will ich aber. Ich hab so viel Gutes und Schlechtes gehört. Jetzt bin ich einfach so neugierig.
Ja. Ich glaube, ich möchte ihn auch sehen, aber ich glaube, ich möchte da das gleiche Erlebnis haben, wie ich beim alten Ghostbusters hatte. Also muss ich warten, bis er auf dem Fernsehen kommt. Vielleicht nicht,
ja, das stimmt,
bis er mit Werbung kommt, weil das muss dann doch nicht sein.
Hm. Den alten habe ich bestimmt sogar zuerst auf Deutsch gesehen. Das heißt, da müsste ich Nostalgie halber den auf Deutsch erstmal finden.
Und das ist bei dir drüben ein bisschen schwer, oder?
also
VPN ja, dazu ist, dein Freund.
Weiß nicht. Nee, kommt drauf an, ja. Kommt drauf an. Ja. Machbar ist es, glaube ich, schon.
Gut. Möchtest du noch kurz sagen, wo man dich hören kann?
Mich gibt es bei podcastnik.com, das ist podcastnik.com und ja, da sind so Podcasts wie Geschichte der Deutschen oder Amerikaner für euch und andere. Und andere, ja.
Ja, gibt ja genug. Ja, gut, dann vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, jedenfalls.
Alles.
Ja, ebenfalls danke. Macht immer Spaß, mal hier vorbeizuschauen.
Gerne wieder.
Und wenn es nur als Grund ist, um am Nachmittag schon Tequila zu trinken.
My friend Jose.
Das heißt, Claudia, wir müssen uns jetzt mit einem Podcast irgendwie in Indien oder Hongkong oder Australien oder so anfreunden.
Mhm. Damit wir am Nachmittag Alkohol trinken dürfen.
Ja, also das ist ja hier bei uns, das ist ja quasi Sendungskonzept. Ja, also so ein bisschen jedenfalls.
Naja, um 3 Uhr nachmittags hole ich meine Tochter von der Kita. Das heißt, insofern, da ist erstmal nichts.
Da musst du vorher schon 2 Pikulöchen weggemacht haben.
Pikulöchen. Süß.
Das ist echt so das Schlimmste. Also Pikulöchen, ja, okay. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay.
Vielen Dank, ihr Lieben.
Tschüss.
Bis nächste Woche.
Bye.